Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der großen, schönen, weiten Welt. Heute ist der 20. September 2021. Goldene Luft überall. Der Indian Summer kommt. Good morning, Mr. Pop.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer, ja, und Hörerinnen und was auch immer. Das muss man ja alles jetzt noch separat machen. Ja, wir haben einen traumhaften Tag wirklich heute. Wirklich kein Hauch an Wölkchen, kein Chemtrailchen, nichts, gar nichts. Alles ist wunderbar. Und der Himmel, der See liegt wirklich stahlblau vor uns. Also eine wunderbare Kulisse. Und in den nächsten Tagen soll es auch weiter so um die 22, 23, 24 Grad bleiben. Also wir kommen in den Frühherbst.
Ja, und es changiert wie verrückt und hört überhaupt nicht mehr auf.
Ohne Ende changiert es hier.
Ja, wir gehen mal gleich in die Meldungen hinein, weil im Moment tatsächlich so zwei, drei Hauptthemen die Nachrichtenlage mehr oder weniger ausmachen, allerdings nicht unbedingt die Nachrichtenlage der Mainstream-Medien, sondern derjenigen, die die Augen ein bisschen aufhalten und Vorsorge betreiben, damit es sie nicht kalt erwischt im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Europa kommt eine riesengroße Energiekrise in diesem Winter zu, wie es sie wahrscheinlich in dieser Form noch nicht gegeben hat. Wir kommen auch gleich zu diesem Thema, aber als allererstes, und das ist jetzt ein Mainstream-Thema, Andreas, und deswegen fällt es mir so auf, weil plötzlich alle warnen, schockiert sind, denn die Aktien des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande sind weiter abgestürzt. Die Tagesschau spricht von einer wachsenden Angst vor der Evergrande-Krise. Also dieses Immobilienunternehmen aus China hat auch heute zu schweren Verlusten bzw. die Krise dieses Unternehmens an der Hongkonger Börse geführt. Und die Angst wächst, dass sich die Krise auch auf weitere Immobilienkonzerne ausweiten könnte. Man spricht von der Lehman-Krise, Lehman-Brother-Krise Punkt 2 und spricht davon, dass jetzt vielleicht aufgrund dieser chinesischen Finanzkrise eine globale Finanzkrise ausgelöst werden könnte.
Ja, es ist also ein sehr komplexes Thema und ich bewerte die Situation, ehrlich gesagt, so ziemlich anders, als es der Mainstream macht, aber auch die meisten alternativen Sachverständigen tun. Ich habe das Gefühl, es geht hier um ein Ablenkungsmanöver, nämlich ein chinesisches Unternehmen an den Pranger zu stellen, um damit die eigenen Fehlentwicklungen in der gesamtlichen restlichen Welt zu erklären. Dieser Evergrande-Konzern ist in der Tat ein großer Immobilieninvestor mit wirklich schwer zu durchschauenden Finanzstrukturen. Man weiß nie genau, bei wem, wo, wie, welche Finanzierungen gelaufen sind. Das ist immer eine relativ heikle Geschichte, weil der chinesische Kapitalismus unter der kommunistischen Führung, das ist ja das Verrückte, dieser Widerspruch, schwer zu durchschauen ist. Insgesamt handelt es sich ja offensichtlich bei dieser Schuld, die dieser Konzern aufgebaut hat, ungefähr 300 Milliarden Dollar. 300 Milliarden Dollar sind natürlich ganz großartig, aber das ist weitaus weniger als die Größenordnung, bei der es in der Lehman-Brother-Krise ging. Und wenn man jetzt eines nochmal dabei zurechnet, dass seit der Lehman-Brother-Krise die Geldmenge sich vermehrfacht hat, ist natürlich diese 300 Milliarden eben halt weitaus weniger aus der volkswirtschaftlichen Situation oder der Weltfinanzsituation zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, hier geht es natürlich um einen Initialfunken, der hier gezündet werden könnte, weil die gesamte Welt natürlich in diesen Verflechtungen mit involviert sind. Und wenn wir wissen, dass wir eine kommunistische Regierung haben, hardcore-mäßig aufgestellt, dann besteht natürlich die große Gefahr, dass irgendwann Xi Jinping, das ist ja der oberste Präsident dort, auf Lebenszeit ja nun gewählt auch, auf Lebenszeit. Das sind also schon wirklich ganz gerade heftige Entwicklungen.
Ne? Das ist Diktatorgehabe.
Diktator, ist ein ganz klarer Diktator geworden. Da könnte man wirklich noch einiges zu sagen. Aber jetzt geht es erstmal darum, wie versucht er jetzt, das Ding vom Tisch zu bekommen? Den Konzern daraus zu retten, dürfte gar nicht das ganz große Problem zu sein, weil China eben immer noch in großen Geldmengen fließt, auch auch über Rohstoffoptionen, die momentan wieder reaktiviert werden können, beispielsweise das Geld ranbringen können. Aber die Probleme geht weiter. Es könnte natürlich auch sein, dass Xi als Hardcore-Kommunist auch zum Beispiel die Investoren ausländischer großer Konzerne schlicht und ergreifend im schlimmsten Fall verstaatlicht, das heißt enteignet. Auch diese große Problematik ist da. Man hat also Angst davor, vor einem unkalkulierbaren faschistisch geprägten, das muss man ganz klar sein, linksfaschistisch, Faschismus ist ja immer bisher links gewesen, also wenn wir uns das angucken aus dem sozialistischen oder kommunistischen System, dass dort eben halt bestimmte Maßregeln der freien westlichen Welt nicht eingehalten werden. Hier besteht das Problem. Wo ich die große Gefahr sehe, ist ein Zusammenbruch durch den Initialfunken in China, wodurch die gesamte westliche Welt auch, inklusive Deutschland, einen gewaltigen Zusammenbruch der Immobilienpreise erwarten könnte. Und dann wird man den Chinesen als Schuldigen bezeichnen. Und das stimmt natürlich nicht, weil durch diese extreme Fehlpolitik so viel Geld reingeflossen ist, dass die Immobilienpreise so extrem hoch sind und viele Banken extrem hohe Schulden vergeben haben an Häuslebauer, zum Beispiel in Deutschland. Und die Häuser sind definitiv überbewertet. Das bedeutet, im Krisenfall können die Leute ihre Schulden nicht zurückzahlen. Und das führt dann tatsächlich zu einem Zusammenbruch der gesamten Bankenwelt, was aber auch ganz gut passt ins Gesamtsystem.
Also nicht gut passt, sondern was ins Bild passt. Und der Spiegel, Andreas, der veröffentlicht heute die Schlagzeile: drohende Wirtschaftskrise. Finanzministerin Yellen warnt vor Zahlungsunfähigkeit. Und da heißt es im Teasertext: die US-Regierung benötigt dringend Geld, um fällige Kreditraten abstottern zu können. Aber die Republikaner blockieren eine Aufstockung der Schuldenobergrenze. Finanzministerin Yellen spricht von historischen Ausfällen. Das hat sie in einem Meinungsbeitrag im Wall Street Journal geschrieben. Und sie sagt, wir würden aus dieser Krise als eine dauerhaft geschwächte Nation hervorgehen. Die Kreditwürdigkeit der USA sei bisher ein strategischer Vorteil gewesen. Erstens bewahrheitet sich da in den Worten das, was Donald Trump gerade gesagt hat, nämlich in 3 Jahren wird es die USA nicht mehr geben, wie wir sie kennen. Aber B, steht das in irgendeinem Zusammenhang mit China?
Ja, auch das. Also man muss dazu wissen, dass Donald Trump natürlich offenbar noch sehr starke politische Fäden zieht aus einer, ich sage mal, Untergrundtätigkeit heraus im Interesse der USA und im Interesse der Menschen, die dort leben, während ja Joe Biden mehr oder weniger den Deep State und die aus dem Ruder gelaufenen NGOs und dieser Bestrebung zur Einweltregierung vertritt. Das heißt also keine hoheitlichen staatlichen Interessen mehr vertritt. Das ist offenbar zumindest meine Meinung. Und Joe Biden ist ja natürlich jetzt in einer großen Problematik. Wir haben diese Flüchtlingsproblematik aus der einen Seite bei Mexiko. Wir haben auf der anderen Seite ein Infrastrukturprogramm, was ja 2022 von Joe Biden in Billionenhöhe in Gang gesetzt werden sollte. Und jetzt werden schon erste Stimmen laut, und zwar sehr laut, dass sie sagen, wir müssen das mindestens bis 2024 verschieben. Und das wäre natürlich schon ein ökonomisches Fiasko in USA und würde natürlich Joe Biden oder auch seiner Nachfolgerin der Kopf kosten. Und das, was wir jetzt haben, was die Yellen als Finanzministerin jetzt hat, diese Problematik, dass die Schuldengrenze wieder gerissen werden muss, das ist ein regelmäßiges Problem, was in USA stattfindet. Aber wenn die Republikaner an der Stelle jetzt auch noch ausbremsen, dass dieser Schuldendeckel erhöht wird beispielsweise, dann wird das natürlich weiterhin dazu führen, dass diese gesamte politische Ära Joe Biden und den entsprechenden Investoren, die dahinter stehen, der NGOs und Philanthropen, dass die dann in große Schwierigkeiten kommen und auch kalte Füße bekommen könnten. Und wenn dann Evergrande aus China noch mit einer Rolle spielt und dadurch der gesamte Immobilienmarkt sich massiv nach unten reduziert, und zwar weltweit. Wir haben eine weltweite Immobilienblase, das muss man einfach wissen. Und das führt natürlich dann dazu, dass unendlich viele Menschen ihre Immobilien verlieren werden. Das ist das, was ich seit Ewigkeiten sage, auch in Europa und in Deutschland speziell und so weiter. Denn die Immobilienpreise sind völlig überzogen. All diese Dinge spielen hier eine ganz große Rolle. Und ich glaube, dass diese Verbindung China Evergrande, Bidens Infrastrukturprogramm, welches verschoben werden muss, was elementar wichtig ist, um USA überhaupt auf den Beinen zu halten, das führt momentan zu einer äußerst schwer kalkulierbaren Situation der gesamten Vereinigten Staaten. Und der Donald Trump spricht sehr offen davon und hat, wie du schon gerade sagtest, gesagt, in 3 Jahren könnte es sein, dass es die USA gar nicht mehr geben wird.
Nun ist es ja so, dass wir im Moment wirklich eine Art neuen Kalten Krieg erleben. Der ist nicht mehr zwischen West und Ost im klassischen Sinne, wie wir das ja hatten mit der Sowjetunion und dem Block drüben sozusagen, sondern der Block ist größer geworden. Es sieht also wirklich so aus wie eine Verschiebung der Weltmächte, Russland, China, Pakistan, Afghanistan, was so alles dazukommt. Du hast letzte Woche da einige Zusammenhänge geopolitischer Art geschildert. Und auf der anderen Seite ein abschmierender Westen. So würde ich das mal aus meinem Gefühl, denn was wir heute alles noch besprechen über das, was in Europa an Problemen ansteht, das sagt ja nichts anderes aus. Andreas, der Stärkste, der im Moment auf der Weltbühne steht, scheint der chinesische Regierungschef Xi zu sein. Und was denkst du denn, wie wird denn Xi jetzt auf diese Evergrande-Krise reagieren?
Ja, es ist eine ganz schwierige Situation, weil Xi natürlich schwer einschätzbar ist. Das Ziel ist natürlich erst einmal durch das Seidenstraßenprojekt, was ein ganz elementares Projekt ist, was oft so als nebenbei gesehen wird. Das ist ein Schlüssel, um die politische Lage zu verstehen, ist das Seidenstraßenprojekt. Denn es war schon immer so, wer Europa beherrscht, beherrscht die Welt. Deshalb gab es eben halt auch die US-europäische Achse. Und die verändert sich jetzt zu einer chinesisch-russischen europäischen Achse. Das heißt, Eurasien wird wiederbelebt und diese große eurasische Platte wird vermutlich die neue Weltmacht sein. Und wir sehen natürlich auch die Infiltration der Chinesen, wie sie letztendlich in großen Annexionen auch immer stärker werden. Auch das ist wichtig.
Hast du gesagt Europa, Eurasien, also Europa zu China?
Ja, das heißt, ich denke, dass dort genau die neue Achse sein wird. Das heißt, der neue Partner wird nicht mehr USA sein. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber darauf läuft es hinaus hin. Sondern es wird eben halt China sein und Russland, also die Ostachse. Das wird sich verschieben, weil der Westen hat ausgespielt, der ist pleite. Der kann auch nicht mehr lange. Und dieser große Streit zwischen West und Ost ist nach wie vor noch im Gange. Aber der Westen hat nichts Sachliches entgegenzusetzen. China ist eine unglaublich starke Macht geworden durch die Außenhandelsüberschüsse, die sie gemacht haben. Und wir können uns ausrechnen, wann die USA zum Beispiel auch aus dem chinesischen Meer verschwinden, Taiwan wieder freigeben werden müssen und so weiter. Einfach weil sie nicht mehr können dagegen. China ist einfach auch sehr groß. Wir dürfen das nicht unterschätzen und auch sehr, sehr stabil. Und sie sind von einem Patriotismus geprägt, den kein anderes Land kennt. Das ist das, was der Xi Jinping als Präsident natürlich den Menschen dort eingeimpft hat.
Jeder, der uns aus den Podcasten kennt oder Podcasts, der weiß, dass wir noch nie vorher den Namen des chinesischen Regierungschefs so klar und wissend aussprechen konnten wie heute. Das liegt daran, Andreas, dass du dich doch das Wochenende über mit diesem Mann beschäftigt hast. Und mich würde mal interessieren, wir haben ein paar spannende Gespräche hier am Kaffeetisch hinter uns. Auch gestern Abend haben wir über ihn diskutiert. Und wenn er das wüsste. Und du hast ein bisschen Research gemacht, um mal diese Weltmacht besser zu verstehen und hast einen Punkt angeschnitten in unseren Gesprächen, der besonders mich natürlich immer interessiert. Wie war die Kindheit von dem derzeit mächtigsten Mann der Welt und welche Motivation hat er aus welchen Ereignissen in seiner Kindheit gezogen, um diese Macht, diesen Motor zur Macht so hochfahren zu können und ihn vor allem am Laufen zu halten.
Ja, es ist wirklich eine schwierige Situation. Ich will auch keine Biografie abgeben, sondern nur mal einen groben Überblick geben. Es war sehr spannend. Er ist ja 1953 geboren und er gehörte zu einer privilegierten Familie. Sein Vater war ein Weggefährter von Mao Zedong und war ein ziemlich hoher Mann damals im Rahmen dieser kommunistischen Diktatur damals wie Mao Zedong. Wir wissen ja, wie er gearbeitet hat, Mao Zedong. Wir wissen, wie viele Menschen unter seiner Führung in Massen auch umgebracht wurden und wie er dabei mehr oder weniger müde lächelte bei seinen Auftritten. Das ist ja so eins der typischen Phänomene von Diktatoren. Und der Vater von Xi Jinping ist nun ein Mann gewesen, der eine hohe Funktion hatte. Allerdings, und das war das Problem noch zur Kindheit und Jugend des Vaters, zum Kontrarevolutionär, weil er Kritiker war, plötzlich auch von Mao Zedong zum Kontrarevolutionär bezeichnet wurde. Und was das in China bedeutet, in diesen diktatorischen Strukturen, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Also er wurde dann gefangen genommen. Und diese ganzen Kontrarevolutionäre, die sich also kritisch mit der Politik von Mao Zedong auseinandergesetzt haben, die wurden dann auf großen Marktplätzen geführt, mit großen Schildern um den Hals als Verräter, wurden dann nach vorne gegenüber gebeugt, also in einer gebückten Haltung, von den Menschen beschimpft. Und die Söhne, die Kinder von diesen Eltern, die mussten am meisten kleine Kinder, Jugendliche auf ihren Vater schimpfen. Das macht natürlich mit den Seelen etwas, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, man musste schreien, du Verräter, ich verachte dich, zu seinem eigenen Vater, der gebückt mit einem Schild um den Hals in einer Menschenmenge vor ihm stand oder hockte. Das ist eine Demütigung natürlich übelster Form und das beeinträchtigt natürlich auch eine solche Kinderseele. Und Xi Jinping hat als Sohn dieses Vaters dramatisch gelitten unter den sogenannten Verfehlungen seines Vaters und ist dann natürlich in eine Kader gekommen von Mao Zedong und ist dort durch diese Mao Zedong-Schule gelaufen. Aber er hatte immer diesen Makel, weil sein Vater ja ein Gegner des Systems war. Darunter hat er gelitten. Er hat seinen Vater offenbar immer mehr gehasst dadurch und war ein ganz besonderer Schüler von Mao Zedong. Der hat seine Reden auswendig gelernt. Also wenn er spricht heute Xi Jinping, dann spricht quasi Mao Zedong aus ihm heraus. Also komplett selbst abgerichtet. Er hatte große Schwierigkeiten, auch einen Ausweis zu bekommen der kommunistischen Partei, immer wieder auf seinen Vater hingewiesen und der Hass gegenüber Gegnern des Systems wurde immer größer von ihm. Also das sind ganz wesentliche Voraussetzungen natürlich für einen solchen Menschen. Und dann kam er, wie viele Jugendliche, in ein Mao Zedong-Arbeitslager. Da wurde er also zu den Bauern gebracht und musste da über Jahre härteste Bedingungen ertragen. Viele Jugendliche, die das erleben mussten, sind an Erschöpfung gestorben. Viele sind auch in den Suizid getrieben worden. Sogar die Schwester von Xi Jinping wurde selbst ein Suizidopfer. Also es ist eine wirklich tragische Geschichte. Und so, jetzt hat er sich aus dieser ganzen Geschichte, ich will es abkürzen, herausgearbeitet und wurde dann immer größer und hat dann heute eben halt tatsächlich diese Präsidentschaft bekommen. Also aus meiner Sicht ein schwer traumatisierter Mann steht an der Spitze des bevölkerungsreichsten Staates und des zukünftig auch größten ökonomischen Staates dieser gesamten Erde und vermutlich auch der größten Armee der gesamten Welt. Und dieser extreme faschistoide Kommunist, das muss ich einfach sagen, faschistisch heißt ja gleichgebürstet, der lehnt jede Form von Freiheit ab, freier Meinung, Individualität. Alle müssen gleich sein, alle müssen uniformiert sein. Und das ist die neue Struktur, deshalb auch diese gigantischen Überwachungsmechanismen, die dort in China laufen, die jetzt die westlichen Politiker sogar abgucken. Und man ordnet sich jetzt schon so langsam ein, weil man merkt, man kommt nicht dagegen an. Selbst das World Economic Forum arbeitet ja mit denen zusammen. Und das, was ich schon vor ein paar Monaten mal gesagt habe, ist das World Economic Forum mittlerweile zum Handlanger Chinas geworden oder sind es wirklich die neuen eigenen Führer, die dort existieren? Lange Rede, kurzer Sinn. Der chinesische Komplex, diese neue eurasische Weltmacht, die sich da gerade formieren könnte innerhalb der nächsten Jahrzehnte, wird eben halt die Welt prägen. Und ich sage, die westliche Welt, wie zum Beispiel Amerika, die Nordamerika und so weiter, wird mehr oder weniger sich selbst überlassen sein. Also wer da auf dem Land lebt, hat dann natürlich die besten größten Chancen, in einer gewissen Freiheit zu überleben, weil er einfach zu den Vergessenen gehört. Aber nichtsdestotrotz ist das eine unglaublich gewaltige Entwicklung.
Also bei Bye American Way of Life, den man geliebt hat, wo es cool zuging, relaxed, Freiheit wurde groß geschrieben. Das war nicht nur der Marlboro-Mann auf dem Pferd oder war es der Camel-Mann, ich weiß es gar nicht mehr, der Richtung Sonne geritten ist und sich unendlich frei gefühlt hat. Das ist vorbei. Jedenfalls ist das offenbar die neue Weltordnung. Und dann passt es ja eigentlich auch, was die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in den letzten 16 Jahren mit Deutschland gemacht hat. Also wie sie Deutschland gesteuert hat, sodass sich also christliche Demokraten, christlich geprägte Demokraten, konservativ denkende Menschen verwundert die Augen gerieben haben. Viele empört irgendwann auch diese Partei verlassen haben, manche noch versucht haben, durch eine sogenannte Werteunion doch noch zu retten, was vielleicht zu retten ist. Aber es war nicht zu retten, es war nicht zu halten. Wir sind woke, wir sind gegendert, wir sind politisch korrekt. Überwachungsmaßnahmen sind sehr willkommen in Deutschland. Und man hat ja in der Regierung auch schon über das Sozialpunktesystem diskutiert. Und erwägt, dass es durchaus in Deutschland auch einen Sinn machen würde. Und natürlich das, was in China praktisch vorgelegt wurde, nämlich die digitalisierte Gesellschaft, du hast es gerade gesagt, die überwachte Gesellschaft, die ist ja auch auf dem besten Wege, nicht nur in Deutschland, sondern im Schulterschluss mit Tante Uschi in Brüssel durchgesetzt zu werden für Europa. Wenn man sich diese Zusammenhänge alle ansieht, Andreas, und ein paar Jahrzehnte zurückdenkt, also Ende der 80er Jahre, Anfang 90, um diesen Jahrzehntewechsel herum, ist ja praktisch der Ostblock gefallen, der Vorhang ist aufgegangen, der eiserne, und man sprach darüber, juppaidi, wir sind wieder eins, was natürlich ein sehr langsamer und zäher und schwieriger Prozess geworden ist. Dann 10 Jahre später oder 11 Jahre später mit 9/11 ist ein neuer Feind erkoren worden durch sehr bewegende Vorgänge in New York. Und damit waren dann die bösen Terroristen der Feind. Und in diesem Windschatten hat USA oder haben die USA mehr oder weniger die halbe Welt angegriffen, viele Kriege geführt. Wir denken an Irak, wir denken zum Beispiel auch, das ist allerdings schon ein bisschen vorher gewesen, an den Jugoslawienkrieg. Und wir denken natürlich an Libyen, an Syrien, Afghanistan und so weiter. Jetzt ist also der kämpferische Westen schlapp, die sind fast fertig, also auch USA, wir haben gerade gesprochen, Frau Yellen, Finanzministerin, sagt, wir stehen kurz vor dem Kollaps. Und Frau Merkel als deutsche Bundeskanzlerin, die ja übrigens, was ich vielleicht kurz einwerfen möchte, kurz vor dem offiziellen Ausbruch der Mikrobe direkt in Wuhan war und auch mit Wissenschaftlern und Forschern über die Virusbekämpfung weltweit gesprochen hat, die hat ja dann, wenn man das so betrachten möchte, eigentlich alles richtig gemacht.
Ja. Also kommt drauf an, aus welcher Seite man das sieht. Also wenn sie sich als Repräsentant von dem Präsident Xi in China sieht, hat sie es richtig gemacht und die Diktatur und den Totalitarismus eben halt einführen will in Deutschland, in Europa, vom deutschen Wesen, am deutschen Wesen soll ja die Welt genesen. Das heißt, von dort aus wieder eine neue regionale Übernahme stattfindet. Also es ist schon ziemlich heikel. Was hier entscheidend ist, ist, dass die renommierten Parteien CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne und Linke wirklich pauschal aus meiner Sicht Deutschland, den Standort Deutschland komplett ruiniert haben. Ich glaube gar nicht mal aus Böswilligkeit, sondern aus Unfähigkeit, weil ich den meisten überhaupt nicht zugestehe, dass sie die ansatzweise auch nur verstehen, die Zusammenhänge, bis auf wenige Ausnahmen. Aber ich habe so das Gefühl, dass man zwei Dinge braucht. Entweder, um in der Politik ganz oben zu sein, sein. Entweder man muss in irgendeiner Form gewissenlos sein oder man muss völlig planlos sein. Und ich glaube, aus dieser Kombination heraus bilden sich dann auch führende Persönlichkeiten in der Westpolitik.
Gewissenlos in dem Zusammenhang eher vielleicht abgestumpft. Denn das, was du über den chinesischen Regierungschef berichtest, ich habe versucht, mir das vorzustellen, was das mit einer Kinderseele macht, wenn praktisch das Kind aufgefordert wird, den vor ihm knienden Vater derartig zu beschimpfen. Das wäre mal eine wichtige Frage an Hans-Joachim Marz, diesen bekannten Psychiater und Psychotherapeuten. Denn was macht das denn? Also es macht ja etwas mit dem männlichen Prinzip und scheint ihn ja in eine irrationale Überhebung geführt zu haben.
Ja, also ich bin ja kein Psychotherapeut und ich bin ja nur Laie und ich kommentiere ja hier nur so ein bisschen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber ich habe eben halt auch einen Vater und gehabt als Junge beispielsweise und ich weiß, als ich als kleiner Junge, mein Vater war ein kleiner Bauunternehmer und wir sind durch die Gegend gefahren, haben die Baustellen abgefahren mit unserem alten Simca 1100. Einige freuen sich jetzt aus meiner Generation, wenn sie das hören, und saß auf der Rückbank. Und dann war ich natürlich stolz auf meinen Vater, wenn er über die Baustelle ging und hatte dann so ein paar Arbeiter, denen er dann sagen konnte, was zu tun und zu lassen ist. Und das war ein ganz großer. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich, also für mich war er ein ganz großer, ein kleiner Unternehmer, aber es war so, wenn ich mir vorstelle, dass er so vor mir erniedrigt worden wäre durch staatliche Strukturen und ich hätte ihn beschimpfen müssen, um selbst zu überleben. Das ist ja der Punkt. Sonst wäre man ja selbst irgendwann untergegangen und wäre selbst irgendwann eventuell sogar zum Tode verurteilt worden. Das heißt, dieser Kampf, dieser gegen dieses Hassen des eigenen Vaters, dass das, was mit der Seele macht, ist klar. Was entscheidend ist für mich, ist, dass Qi genau dasselbe macht wie die Amerikaner auch. Die Amerikaner haben gigantische Übernahmeschlachten gemacht, militärisch. Das macht China weitaus geschickter, interessanterweise. Sie setzen ja auch Militär ein in Afrika, in Djibouti beispielsweise. Das ist ein ganz wichtiger Standort, wo die Schiffe reinfahren in Richtung des Suezkanals vom Indischen Ozean aus gesehen. Dort hat China eine große militärische Präsenz jetzt eröffnet mit mehreren tausenden Soldaten und viel militärischem Gerät. Djibouti ist nur ein relativ kleiner Staat an dem afrikanischen Gebiet. Dort, wo viele Armeen sind, die sich gegenseitig alle beobachten. Aber China spielt jetzt eine große Rolle. Auch das ist entscheidend. Wichtig ist, dass hier eine offenbar Weltmachtbestrebung ist nach einem Vorbild, wie wir es in der dunkelsten Zeit in Deutschland schon mal erlebt haben. Wir dürfen nicht vergessen, welche Menschenrechtsverletzungen in China stattfinden. Uiguren beispielsweise, die Falun Gong-Bewegung und all diese Dinge. Organhandel, all diese Dinge, die dort laufen. Und wir sehen, dass die Standardpolitiker, in Frankfurt die großen Mainstream-Medien sogar in ihren Zeitungen Beilagen machen über China, wie schön das doch ist als Urlaubsland und so weiter und so fort. Und hier sehen wir natürlich eine Verwerfung von Moral und Anstand, die ich nur noch mit Kopfschütteln kommentieren kann.
Da wird aber zum Beispiel der Bill Gates, der sich ja auch so ein bisschen als Weltkönig sieht, oder jemand wie Elon Musk oder so, die werden sich gar nicht freuen, wenn da in China einer sitzt, der sagt, ich bin noch mächtiger als ihr.
Ja, das kann ohne weiteres sein. Also Bill Gates und Bezos und wie sie alle heißen, das sind ja die Leute, die dann an ihrem lebenslangen Leben arbeiten und wollen eben halt nie mehr sterben oder wollen den Mars besiedeln. Das sind ja mehr oder weniger abgehobene Verirrte, die das westliche System mehr oder weniger komplett an die Wand genagelt hat, dass sie quasi den Bezug zur Realität auch, zu den Schöpfungsgesetzen, Anstand, Moral, Demut komplett verloren haben. Das sind für sie Vokabeln offenbar, die sie nicht einmal mehr kennen. Aber hier im Osten haben wir eine klare, strukturierte, wirklich feste Zügelgewalt, die von einer Person als Führer ausgeht und die Menschen, die Chinesen, sehen ihn als Führer und die Kinder werden eben halt nicht frei verwahrlost wie in der westlichen Welt, mehr oder weniger zu Diversität einfach so erzogen und ohne irgendeine Struktur zu haben, sondern sie werden dort in China ganz klar am Zügel gehalten, uniformiert. Also das sind mehr die Dinge, die an eine Zeit denken, wo junge Leute dann abgerichtet wurden und dann durch die Straße zogen.
Ich möchte in dem Zusammenhang den Hinweis geben, wir werden die DVD einstellen, Alphabet. Ja. Weil du gerade, das klang ja fast so ein bisschen glorifizierend im Gegensatz zur verwahrlosten westlichen Gesellschaft, dann die gezügelte chinesische Politik der Kinder. Also China hat natürlich, wie vielleicht viele wissen, die allerhöchste Suizidrate auf der ganzen Welt. Und in China werden die Kinder in ein Hamsterrad schon von klein an gesperrt. Und zwar erbarmungslos, wo es wirklich heißt, wir haben ja selber gute Bekannte, deren Kinder ein paar Jahre zur Schule gegangen sind in China und das eben auch bestätigt haben, dass die Kinder wirklich morgens um 7:30 in der Schule sitzen, spätabends nach Hause kommen und bis 11:30, 12 Schularbeiten machen müssen, weil sie das Pensum sonst nicht schaffen. Und viele, viele Kinder keinen Sinn im Leben mehr sehen, wenn sie anfangen nachzudenken oder nachzuempfinden über das, was mit ihnen eigentlich passiert. Das heißt, Andreas, es ist ja, und das ist eben genau der Punkt in dieser heutigen Zeit, in dieser Transformation aus der alten falschen Welt heraus in hoffentlich bald irgendwann die richtige Welt, die nach den Schöpfungsgesetzen funktioniert. Denn wir sehen, es ist alleine nur noch verstandesorientiert. Und die Politik Chinas, wie natürlich auch jetzt viele westliche politische Maßnahmen, wie das Gendern, wie Woke, wie die Rassentheorie, die Antidiskriminierungsmaßnahmen, die über jedes Maß hinausgehen und eigentlich die Welt auf den Kopf stellen, all das hat ja mit innen nichts mehr zu tun, mit der inneren Stimme, mit einem gesunden Abgleich, was kann der Mensch eigentlich dürfen, obwohl er doch eine ganze Menge tun könnte.
Ja, also ich wollte auf gar keinen Fall es so verstanden wissen, dass ich die Chinesen jetzt glorifiziere, um Himmels Willen. Nein, das ist eine kollektive Abrichtung, wie wir es in der dunkelsten Geschichte in Deutschland auch schon einmal hatten. Und das führt dann für Menschen, die sensibel sind und sich den Schöpfungsgesetzen bewusst oder unbewusst zugehörig fühlen, die Gewissen haben, die gewisse Sehnsüchte haben, die in der Kindheit die melancholische Phase der Seele, so nennt man sie, nachdem die eine vorherige andere Phase noch da war, die sie eben halt sehr stark empfinden und dann in den Selbstmord getrieben werden. Und auf der anderen Seite die westliche Welt der sogenannten Individualverwahrlosung, die aber auch uniformiert stattfindet, bloß eben halt in einer unsichtbaren Uniform, indem wir nämlich in dem Denken alle uniformiert werden. Das Entscheidende ist, dass sowohl die westliche Welt als auch die östliche Welt vermeintlich gegensätzlich arbeiten, aber genau zu demselben Ergebnis kommen, zerstörte Menschenseelen zu produzieren. Und die Wahrheit, und da bin ich mit dir natürlich völlig überein, liegt wirklich wieder in der Anbindung der Schöpfungsgesetze und die natürlich auch wirklich durchzuempfinden, um auch wieder in die Demut zu kommen, zum Beispiel eine Pflanze wieder zu sehen, erleben zu können. Der berühmte Baum, den du schon lange nicht mehr umarmt hast jetzt in den Gesprächen hier, du machst es zwar real, aber das sind genau die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das ist der Weg. Und da, wo wir jetzt versuchen, auch immer wieder mit den Gesetzen im Lichte der Wahrheit zu argumentieren, wie es Abdroschin beschreibt, dort finden wir natürlich die wirkliche Lösung. Und die beiden großen West- und Ostblöcke werden beide aus meiner Sicht links und rechts herausbrechen als extreme Position, während wir in der Mitte versuchen, mit dem Licht am Horizont unseren Weg gerade durchzuschreiten und das Ganze nur noch beobachten zu können. Aus diesem Grunde, es dient letztendlich dem Licht und das, was hier läuft, ist mit dem jüngsten Gericht in der Bibel beschrieben und damit völlig logisch ableitbar, unabhängig jetzt, was man als sachliche Argumente bringt.
Und, Entschuldigung, da ist ja auch immer von der Erbsünde die Rede. Und viele wissen gar nicht oder ahnen vielleicht gar nicht, was ist die Erbsünde eigentlich wirklich? Magst du das kurz nochmal erläutern?
Ja, die Erbsünde ist ganz einfach. Wir sind in einem Ausgleich in unserem Gehirn geschaffen worden mit unserem Kopf, in dem wir nämlich einen geistigen Teil und einen Verstandesteil haben. Und der geistige Teil ist die Anbindung an die Lebenskraft, an die Schöpfungsgesetze, die uns permanent durchleuchtet und die wir permanent nutzen können. Und da holen wir quasi von außen quasi unsere Informationen, die wir wirklich brauchen, auch für Entscheidungen. Das finden wir dann in solchen Bauchgefühlen oder in Gewissensfragen, wo wir sagen, ich habe jetzt ein schlechtes oder gutes Gewissen. Wo kommt denn dieses Gefühl oder wo kommt denn diese Empfindung, so ist es exakter formuliert, eigentlich her? Das ist entscheidend. Aber die Erbsünde liegt darin, dass wir dieses gesamte gesunde, dieses Ausgleichsverhalten, diese Waage eben halt zerstört haben zugunsten eines Werkzeugs. Und das ist der Verstand. Der Verstand und Geist sind zwei verschiedene Dinge. Und die meisten verwechseln Verstand oft mit Geist. Wenn einer schnell denken kann, wenn einer schnell reagieren kann, spontan ist, dann nennt man ihn geistig rege. Und das ist ja keineswegs. Das hat nämlich damit erst einmal nichts zu tun. Der kann natürlich auch geistig rege sein, aber dazu muss er eben halt auch die Anbindung dann dazu haben. Und das ist entscheidend, die Überzüchtung des Verstandes ohne Führung ist eben halt ein Problem, dass der Verstand, das heißt dieses Werkzeug, amok läuft und mittlerweile mehr oder weniger unkontrolliert ist. Und das ist die Erbsünde und wird immer größer.
Genau, also sie wird so lange größer, bis Ende Gelände ist und dann haben wir den Transformationsprozess durch, denn gleichzeitig werden ja die Fehler des Systems offengelegt, die Fehler, dass der Mensch nicht mehr hinterherkommt, dass der Mensch nicht mehr mithalten kann, dass der Mensch eingeht wie eine Primel, wenn er digitalisiert wird, wenn er von der künstlichen Intelligenz regiert werden soll. Das ist das Ziel, das ist die Erbsünde und wir werden sehen, wie weit das geht. Ihr wisst, wir sagen es immer wieder, lasst uns ins Gottvertrauen kommen, denn da liegen die Gesetze, die für diese Welt gelten und nicht nur für diese Welt, sondern für das gesamte Universum, für alle Schöpfungsteile, wenn man so will. Und hier können wir immer wieder Beweise finden, so viele wie es überhaupt nur geht, dass die Schöpfung richtig konstruiert ist. Der einzige Störenfried ist der Mensch. Und ihr seht es ja, wenn jemand exorbitant viel Macht bekommt, weil er viel Geld hat oder weil er politisch geschickt ist, wie der chinesische Regierungschef oder lass uns die Philanthropen dieser Welt genauer anschauen, dann fangen die Spinnen an. Dann verdunkeln die Sonne, dann hängen sie falsche Sterne am Himmel auf, dann wollen sie zum Mars, dann wollen sie Konzepte entwickeln, um ewig zu leben. Also sie erheben sich über Gott und je mehr es im Moment passiert, umso besser, weil desto schneller wird dieser ganze Haufen zusammenbrechen, der wirklich kein Fundament hat und nur brüchige Bretter.
Ja, und das, was entscheidend war für mich, ist dieser Bereich, den du sagtest, die Schöpfungsgesetze sind perfekt, fehlerlos und allumfassend. Das heißt, es gibt kein Unrecht und kein Recht aus den Schöpfungsgesetzen heraus, sondern Recht und Unrecht entsteht aus den Entscheidungen der Menschen selbst heraus, wie sie sich entscheiden, wenn sie vor bestimmten Problemen stehen. Und da gibt es eben halt drei entscheidende Grundgesetze und eins davon ist die Wechselwirkung. Wenn also beispielsweise einer, wie ich immer sage, Disteln sät, dann kann er keinen Mais ernten. Und wenn man Gutes reintut, dann kommt auch wieder Gutes zurück. Und jeder trägt ja mit seinem Schicksal seine eigenen Fehlentscheidungen und hat damit die Möglichkeit, sein Karma auch abzubauen, wenn er sich in der Vergangenheit in verschiedenen Erdengängen, man muss natürlich verstehen, dass wir aus mehreren Inkarnationen bestanden haben. Das Leben ist mehr als nur ein Erdengang. Wer das nicht versteht, der kann damit wenig anfangen, was ich jetzt hier sage. Und dass wir dann eben halt auch diese Rückkopplung haben. Und jetzt kann man, wenn man eben halt schwere Schicksalsschläge erleidet, da einmal rein interpretieren, ich bin Opfer. Das ist natürlich die einfachste Form. Aber dann hat man offenbar nichts dazugelernt. Oder man lernt wirklich dazu, Himmel, früher hat man das übrigens gesagt im Mittelalter, Herr, was habe ich falsch gemacht, wenn einem irgendetwas passiert? Lieber Gott, was habe ich getan? Das war die Frage. Heute sagt man eben halt, das darf doch nicht wahr sein, dass sie das mit mir machen, ich bin hier Opfer und dann kommt diese Opferhaltung. Es hat sich massiv geändert im Laufe der Jahre. Damals war man dann noch etwas näher dran, wenn man sich selbst in Frage gestellt hatte. Und das müssen wir einfach wieder tun. Und wenn wir dann etwas Schreckliches durchleben, dann kann man es entweder als Opfer sehen und dreht sich immer weiter in die Falschheit rein oder man sieht sich dankbar dem gegenüber und sagt, ich baue gerade Schulden ab und bin dankbar, lieber Gott, dass mir das jetzt passiert und damit kann ich nämlich dieses wieder abgebaut haben und das ist das Entscheidende und das macht natürlich auch dann eine gute Perspektive.
Und du hast recht, Andreas, ich habe häufig über den berühmten Baum gesprochen, in der letzten Zeit weniger, weil ich auch nicht infiltrieren möchte. Aber versucht es mal. Es hilft so unendlich, wenn ihr rausgeht in die Natur, wenn ihr tief die Luft einatmet, durch die Nase, durch den Mund wieder ausatmet, wenn ihr euch unter einen Baum setzt und dessen Kraft spürt oder wenn ihr ihn umarmt und die Wärme des Holzes, aber auch seiner Belebung durch Wesenhafte, wenn ihr das alles spürt und aufnehmt. Die Kraft, die Energie, die ihr daraus zieht, ist unbeschreiblich und sie ist unbezahlbar. Und das ist natürlich etwas, was ihr nicht von der Politik empfohlen bekommt, ebenso wie die Politik. Marco Rima hatte das so schön gesagt, das hatte ich gestern noch eingestellt. Der sagt, nein, von der Politik und von den Regierungen und in den Medien erfahrt ihr nicht, stärkt eure Immunabwehr, ernährt euch gesund, bewegt euch, geht draußen spazieren. Damit habt ihr nämlich nicht nur die halbe Miete, sondern einen großen Teil der körperlichen und seelischen Gesundheit drin. Denn wer verbunden bleibt mit der Natur, ist verbunden mit den Naturgesetzen. Und der nächste Schritt ist, oder es hängt sowieso eng zusammen, er ist damit auch im Gottvertrauen. Er vertraut dieser Kraft und die kommt von oben. So, und ich habe abschließend zu China, wollte ich nur kurz anmerken, wer interessiert ist an den Entwicklungen, wie China die westlichen Demokratien unterwandert und wie China auch nach der Weltmacht strebt. Warum, haben wir ja jetzt gerade auch erfahren. Da haben wir gerade ein Buch eingestellt, das heißt, es ist relativ neu, Die lautlose Eroberung. Und da kann man nochmal die Zusammenhänge wunderbar erkennen, die du ja hier auch in mühevoller Podcast-Arbeit so als Puzzleteile zusammensetzt.
Ja, da geht es natürlich dann weitaus detaillierter rein, wenn wir alleine wissen, dass der größte Teil Afrikas mittlerweile quasi komplett unter chinesischer Kontrolle ist. Das geht so alles so mehr oder weniger auch an uns vorbei, weil die westlichen Medien auch gar nicht einfach darüber berichten oder die großen Häfen überall. Ich denke an Sri Lanka. Ich habe in Sri Lanka viele Erfahrungen, war dort eine Zeit lang, habe dort gelebt auch, und ich weiß nur einfach, im Süden von Sri Lanka sind große Häfen gebaut worden mit finanzieller Unterstützung der Chinesen, und dann konnten sie, wie zu erwarten, und das haben die Chinesen auch erwartet, die Schulden nicht mehr zurückzahlen, und dann wurde eben halt die Macht über diesen Hafen übernommen. Und so wird das regelmäßig gemacht in allen Bereichen, und China befindet sich so ziemlich in jedem Produkt und in jedem unserer Handlungen und in jedem Geldfluss ist immer ein großer Teil China mittlerweile mit drin, und das findet ganz geschickt statt. Und in diesen Büchern, in diesem Buch beispielsweise, wird man diese Dinge natürlich viel detaillierter erklärt bekommen, als ich es hier so im Schnellverfahren mal so abhandle.
Ja, und ganz kurz noch eine aktuelle Meldung, die jetzt uns hier mehr oder weniger betrifft. Nämlich in Kanada wird heute auch eine neue Regierung gewählt, wie bei euch ja auch in einigen Tagen. Ist eigentlich ein kurzer Wahlkampf in Deutschland gewesen. Aber die Trielle oder Triels, die sind immer ganz lustig, ganz unterhaltsam. Aber hier haben wir eben auch eine vorgezogene Parlamentswahl, also Regierungswahl. Denn Herr Trudeau, das ist ja der kanadische Regierungschef, der hatte eben vor anderthalb Jahren ungefähr, hatte er gesagt, weil er eine Minderheitsregierung hat, dass er gerne Neuwahlen anstrebt, damit klar wird, dass er doch keine Minderheitsregierung hat. Und das ist eine teure Wahl. Es geht irgendwie um 600 Millionen Dollar kostet diese Wahl. Und inzwischen könnte es sogar ein bisschen eng für ihn werden, denn der konservative Herausforderer O'Toole, der hat ganz gute Karten. Also auch das werden wir beobachten, auch darüber werden wir berichten, ob Kanada liberal regiert bleibt oder ob es eine konservative Regierung geben wird. Die Grünen haben hier wenig zu melden, also die liegen bei ich glaube, unter 5%, ne?
Ja, ganz weit runter. Also man muss dazu sagen, dass auch liberal und konservativ hier anders dargestellt wird. Liberal ist hier quasi links. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und die Konservativen sind eben halt so das, was wir auch als konservativ bezeichnen, auch in unserer Welt, in Europa, um das mal klarzustellen. Aber die Grünen spielen wirklich keine große Rolle. Man hat hier relativ erkannt, dass man mit Ideologien nicht gut weiterkommt. Aber eins ist definitiv. In der gesamten Welt finden Wahlen statt. Die gesamte Welt steht unter dieser Lockdown, unter dem Lockdown-Stern, der wirklich dunkel ist, dieser Stern. Und wir haben relativ starke Veränderungen in den Staaten und Ländern und Entscheidungen. Daraus kann man keine wirklich lange und nachhaltige Zukunft ableiten. Wir werden jetzt sehen, wie es nach den großen Schöpfungsgesetzen weltweit laufen wird. Und ich bin da guter Dinge, dass es sich gut entwickeln wird. Werden muss übrigens, davon bin ich ziemlich überzeugt. Und dann werden wir sehen, in welche Richtung es geht. Wichtig ist, dass wenn man irgendwo wohnt, dass man dort wohnt, wo man am besten leben kann, unabhängig von irgendwelchen Regierungen. Selbsternährung beispielsweise, gemäßigtes Klima und so weiter. Das sind die Faktoren.
Ja, hier ist es zum Beispiel so auf dem Land und das betrifft wirklich ganz Kanada. Wir sind nun hier an der Ostküste auf einer sehr einsamen Insel. Und hier sind die Kanadier gewöhnt, wirklich völlig autark zu sein. Das ist hier an der Tagesordnung. Viele bauen sich ihr eigenes Gemüse an, haben ihren eigenen Brunnen, haben also ihr eigenes Wasser, haben ihren Stromgenerator. Und wenn dann halt Stromausfall ist, was hier auch öfter passiert, hier sind die Leute darauf vorbereitet, dann rattert der kleine oder der größere Generator, je nachdem. Und das ist natürlich, wenn man gerade das genauer betrachtet, auf was wir jetzt gleich zu sprechen kommen, nämlich eine extreme Energiekrise, dann ist das schon etwas, womit man ganz gut jetzt hier leben kann, dass man sagt, okay, man kann alles so weit vorbereiten, dass man auch längere Ausfallzeiten ganz gut überstehen kann.
Ja, wichtig ist für mich nochmal, wenn du sagst, wir leben hier auf einer kleinen Insel für kanadische Verhältnisse. Die ist halb so groß wie Belgien und ein See, vor dem wir hier beispielsweise stehen, der hat eine Quadratkilometerfläche von 1100 Quadratkilometer Wasseroberfläche. Um sich das nur einmal kurz vorzustellen, dagegen ist selbst der Bodensee eher noch ein Tümpel. Was ich damit sagen will, es sind natürlich auch andere Dimensionen. Also das ist mir nochmal wichtig, wir leben hier nicht auf Sylt oder auf Borkum.
Ja, ich bin schon ganz kanadisch. Für mich ist das hier alles schon selbstverständlich. Und dieser Hinweis, das gilt natürlich auch für Europa. Wer auf dem Land lebt, je platter, je einsamer, desto besser ist es, wenn man dann in die eigene Versorgung geht und auch bestens gerüstet und vorbereitet ist. Denn jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben das in den letzten Podcasts schon häufiger besprochen, aber wir sind der Überzeugung, dass man es nicht häufig genug besprechen kann. Es rollt eine gewaltige Energiekrise auf Europa zu für diesen Winter. Und Mainstream-Portale, aber inzwischen doch auch die fangen an, darüber zu berichten. So NTV titelt also: Gas- und Strompreise explodieren, Energiekrise bedroht Europas Wirtschaft. Und da heißt es, Europas Gasspeicher sind weitgehend leer, Nachschub fließt nur zögerlich, eine gleichzeitige Windflaute und anziehende Nachfrage sorgen für sprunghaft steigende Energiepreise in ganz Europa. Erste Fabriken müssen die Produktion einstellen. Darüber hatten wir letzte Woche gesprochen, dass mehrere Fabriken in Großbritannien die Produktion gestoppt haben. Das war einmal der norwegische Chemiekonzern Yara International, der an mehr als einem Dutzend Standorten in ganz Europa produziert. Der hat angekündigt, unter anderem die Herstellung von Ammonium ab kommender Woche, also ab jetzt, um 40% zu drosseln. Andere Firmen haben zugemacht. Deutsche Unternehmen wie zum Beispiel der Chemieriese BASF oder der Kupferhersteller Aurubis beklagen Auswirkungen extrem gestiegener Preise für Strom- und Energieträger wie zum Beispiel Gas, Öl und Kohle. Und das US-Investmentbank Unternehmen Goldman Sachs warnt in einem aktuellen Report vor möglichen großflächigen Stromausfällen in ganz Europa im kommenden Winter. Und da heißt es, Sorgen bereiten den Energieexperten der Bank vor allem die nahezu leeren Gasspeicher. Bei gleichzeitig nur spärlich eintreffendem Nachschub sollte der kommende Winter so kalt ausfallen wie der vergangene, drohe Europa eine akute Energiekrise. Regierungen könnten gezwungen sein, die Schließung einzelner Industriezweige anzuordnen. Es könnte sehr hässlich werden, sagt der Chef des italienischen Versorgers Snam gegenüber Bloomberg. Es könnte sehr hässlich werden, wenn wir nicht sehr schnell handeln, um jeden Zentimeter in den Speichern zu füllen. Und es heißt weiter, Preissteigerungen sind angekündigt für den kommenden Winter, und zwar extreme Preissprünge in Energiefragen. Und selbst wenn größere Blackouts vermieden werden könnten, drohe Europas Wirtschaft eine Spirale von Kostensteigerungen, die die Erholung nach der Corona-Krise beeinträchtigen und die Verbraucherpreise weiter anheizen. Neben Gas und anderen Energieträgern fehlen den Unternehmen auch andere Rohstoffe und Vorprodukte, wie zum Beispiel Mikrochips. Die Inflation in Deutschland, heißt es in dem Artikel von NTV noch, ist bereits auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren geklettert.
Ja, und eine weitere Bankrotterklärung mehr der europäischen Politik, das heißt der EU-Politik. Die EU habe ich ja schon immer bezeichnet als den größten Spaltpilz und Zerstörer Europas. Die meisten verwechseln die EU mit Europa. Nein, die EU ist eine Nichtregierungsorganisation, die offenbar andere Interessen vertritt, nämlich die Interessen deren Architekten, und das sind Lobbyisten aus der Großindustrie, die heute eben halt in NGOs auch zu finden sind. Ja, ich sehe gerade den lächelnden Russen vor meinem Auge, der momentan eben halt Nord Stream 2 jetzt fertig hat und könnte liefern, aber darf nicht liefern, weil er durch irgendwelche administrativen, behördlichen Dinge behindert wird.
Durch
Deutschland und EU, nicht Europa, durch die EU. Die europäischen Länder und die Menschen würden das ganz anders sehen, aber die Staatsführer, die natürlich EU-abhängig und auch eingesetzt sind, sehen wir uns solche Extrembeispiele an, wie du gerade sagtest, Italien, wo ein Draghi als ungewählter ehemaliger Goldman Sachs-Manager und EZB-Funktionär mal eben in Italien eingesetzt wird, um radikale Reformen gegen die Menschen durchzuführen, in Interessen dieser lobbygesteuerten EU. Das sind ja schon gewaltige Dinge. Und wenn dann irgendwann die Leute nämlich anfangen zu frieren, dieselben Leute, die gerade davor stehen, ihr Kreuzchen bei der CDU, SPD oder FDP zu machen, die wirklich völlig ahnungslos den Karren dermaßen in den Dreck gefahren haben, inklusive der Grünen und der Linken. Und die werden dann plötzlich stehen und alle ganz, ganz doll schimpfen, weil die haben es ja nicht geglaubt, weil die Menschen sind staatsgläubig. Und da denke ich an Heino, der gerade interviewt wurde und zum Thema Gesundheit und zum Thema auch Lockdown-Maßnahmen, Impfen, sagt er, ich habe ja kein Problem mit, ich lasse mich impfen, alles ist wunderbar. Und wenn der Staat sagt, der macht das ja wegen meiner Gesundheit, ja, dann macht er das ja wegen meiner Gesundheit, da bin ich ja völlig im Vertrauen. Das sind natürlich dann Vorbilder, die natürlich nicht gerade förderlich sind für eine individuelle Eigenentwicklung. Also der Russe wird lächeln, der wird irgendwann das Gas liefern aus der Notsituation heraus und wird dann jeden Preis verlangen können, den er haben will. Und ich glaube sogar, er wird das gar nicht mal tun, sondern er wird das wieder zu ordentlichen Preisen liefern, weil der Russe bisher nämlich immer ein zuverlässiger Partner war.
Also diese Möglichkeit wäre dann wahrscheinlich, wenn dem System daran gelegen wäre, dass es den Menschen besser geht und dass sie nicht frieren sollen. Manchmal beschleichen mich Zweifel, ob da wirklich alles so gedreht wird, damit es den Menschen gut geht. Seit der Mikrobe habe ich eher den Eindruck, es wird alles so gedreht, dass es den Menschen schlecht geht. Nämlich, wenn wir diese ganzen Panikpapiere des Bundesinnenministeriums uns genauer anschauen. Ihr wisst, wovon wir reden, wo eben die Panik vorsätzlich geschürt wird, damit die Menschen unter Angsteinfluss kommen. Sind sie auch bis heute, sodass der gutmütige Heino, ich kenne ihn ja persönlich ganz gut und ich habe den eigentlich immer gemocht, weil er einfach locker war. Aber das ist natürlich fatal, wenn er sich ja so in die Hände des Staates begibt. Der Staat wird es schon richten. Egal. Auf jeden Fall haben wir Zweifel oder ich habe Zweifel daran, dass man das Beste für die Menschen will.
Also ich habe da keine Zweifel dran. Ich bin so ziemlich sicher, dass man nicht das Beste für die Menschen will. Aber ich bin ja auch hier nur der Meinungsgeber, der hier noch mit reingehen darf. Bei diesen Indizien, die wir zusammenfalten können, die wir zusammenflechten können zu einem Zopf, der ist so stabil, der lässt sich mit nichts mehr trennen. Nacheinander gehen nahezu alle Verschwörungstheorien auf. Die sogenannten Faktenchecker, wo immer sie herkommen, wie die sich nennen, die von den Medien selbst installiert wurden, die legen alles auf, aber keine Fakten, sondern sind mittlerweile selbst zu Propagandamaschinen geworden.
Meinst du hier dieses Immobilienunternehmen mit Faktenchecker, diese Korrektiv?
Zum Beispiel, ja, Korrektiv, genau, das Immobilienunternehmen, genau. Der Immobilieninvestor Korrektiv, der nebenbei noch mit Faktencheck irgendwie sich da noch ein anderes, gemeinnütziges Bild noch überhängt. Also es ist ja schon, es ist ja alles so offen. Man braucht ja nur nachgucken. Das ist ja nicht mal mehr, dass sie es verheimlichen. Es ist einfach so, dass viele Menschen aufgegeben haben aus Trägheit oder auch aus Verzweiflung. Und das ist der falsche Weg. Wir müssen jetzt geistesgegenwärtiger sein, als es jemals der Fall war. Jetzt sind wir herausgefordert. Bei schönem Wetter kann man gut segeln. Bei schlechtem Wetter zeigt sich die Qualität des Kapitäns. Wir haben über Jahrzehnte vor uns hingedümpelt in dieser völlig verfehlten Welt, voller Trägheit und Amüsieren und Unterhaltung, kommt ja von unten halten, nämlich das Volk. Und jetzt sind wir das erste Mal wirklich richtig gefordert, uns gegenzustemmen und selbst zu denken. Und da sind wir jetzt.
Da können wir doch viel von den Bayern lernen, die sagen, Obacht geben. Länger leben. Also Augen auf, Ohren auf, zuhören.
Aber dann wählen Sie doch den Söder, glaube ich.
Ja, okay. Ja, aber nicht alle.
Das stimmt.
Nicht alle, Herr Popp. So, und wir bleiben noch ganz kurz in diesem NTV-Artikel. Da heißt es nämlich, Europas wichtigster Gaslieferant Russland lieferte deutlich weniger als in den Vorjahren. Dafür gibt es ja Gründe.
Ja, da hat die EU selbst Schuld. Das hat sie ja dafür gesorgt mit ihren ganzen Aktionen.
Das wird hier aber nicht erläutert. Außerdem die Fördermenge von Europas hauptsächlich in der Nordsee gelegenen Gasfeldern ist teilweise wegen Corona-bedingter Ausfälle gedrosselt. Also immer spielt auch die Mikrobe eine Rolle, wenn es darum geht, dass irgendwas nicht funktioniert. In Lieferketten, da hängen die Schiffe fest vor südchinesischen Häfen oder im Suezkanal. Und jetzt ist es Corona-bedingt, dass praktisch die Gasfelder, also die Förderung gedrosselt wird. Zugleich sorgt die anziehende Weltkonjunktur vor allem in Asien dafür, dass die Nachfrage für auf dem Seeweg geliefertes Erdgas massiv anzog und nur vergleichsweise wenige Tanker den Weg nach Europa fanden, weil sie festhingen.
Ja, also ist es interessant, dass man das Ganze runterreduziert auf zwei Narrative, Klimaschutz und Coronavirus. Und ich sage mal, in den Geschichtsbüchern wird man die Hände über den Kopf zusammenschlagen in 100 Jahren und wird sagen, wie gnadenlos dämlich muss eine Bevölkerung weltweit gemacht worden sein, dass sie diesen ganzen Unsinn, der ja widerlegbar ist, so völlig unkontrolliert glauben und nachlaufen. Wie im Mittelalter, als die Hexen verbrannt wurden, die gar keine Hexen waren, sondern einfach nur Frauen, die sich mit Kräuterkunde auskannten, die man dann diffamiert hat. Und dann wurden sie, und die Leute haben geschrien, hängt sie und macht sie und verbrennt sie. Und genau so ist es heute immer noch. Wir sind immer noch auf dem Mittelalterniveau, wahrscheinlich sogar Steinzeit. Wahrscheinlich waren sie damals sogar weiter.
Auf dem Scheiterhaufen würde ich heute auch landen, wenn es sowas wieder gäbe. Und wer weiß, also man fängt ja schon an, so gegen manche Kräuter Verbote zu verhängen, ne? Dass die verarbeitet werden oder angebaut werden. Also ich bitte euch, ich werde auch diese Woche wieder weitermachen, lasst uns bitte weitermachen in Sachen Kräuterkunde. Macht euch kundig. Dieses wunderbare Buch über die Kräuter, das ich immer wieder mal einstelle, indem ich hier auch kräftig lese und meine ganzen Tinkturen und Elixiere ansetze. Du bist ja ein ganz tapferer Patient hier oder Klient. All das gibt uns ein Wissen, das wir brauchen, wenn es ein bisschen enger wird hier auf dieser Welt. Also insofern, bitte, bitte bleibt auch da weiter dran, genauso wie ihr euer Gemüse, euer Obst und so weiter zusehen solltet, auch in einer Form von Selbstversorgung wenigstens zum Teil für euch zu generieren. Ja, und hier heißt es, auch andere Energieträger wie Steinkohle werden auf dem Weltmarkt derzeit zu historischen Höchstpreisen gehandelt. Gleichzeitig herrschte in Teilen Europas zuletzt eine ungewöhnliche Windflaute. Da haben wir natürlich dann schon das erste Riesenproblem. Vor allem in Großbritannien brach die Produktion von Windstrom regelrecht ein. In Deutschland führte das dazu, dass die in der Abschaffung begriffene Braunkohleverstromung wieder auf Platz 1 bei der Elektrizitätserzeugung rückte. Und da Braunkohlekraftwerke besonders viel CO2 ausstoßen, zog auch der Preis für CO2-Emissionszertifikate an, was wiederum alle Arten fossiler Energieerzeugung verteuert. Ja, und NTV schreibt zum Schluss, in Deutschland ist der Großhandelspreis für Stromlieferungen bereits auf den höchsten Stand seit etwa knapp 10 Jahren geklettert. Wie sich diese Entwicklung auf Privatkunden niederschlägt, das hängt von den politischen Entscheidungen ab. Nahezu alle Parteien haben angekündigt, im Falle einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl die EEG-Zulage, die also aktuell mehr als 20% des Strompreises ausmacht, in ihrer jetzigen Form abzuschaffen. Ich sage da nur, wer es glaubt, wird selig.
Ja, also was hier wirklich nochmal klar ist, und ich habe sehr viele Mails bekommen aufgrund meines Beispiels, welches ich neulich nochmal gebracht habe, mit dem Tempomat in einem Auto. Und ich will das nochmal wiederholen, weil es wahrscheinlich nicht jeder kennt, um sich das nochmal vorzustellen. Alternative Energien können das nämlich nicht abliefern. Jede Energie, die genommen wird, die herausgezogen wird aus dem Netz, muss in dem Moment produziert werden, wenn sie genutzt wird. Es wird nicht aus Speichern geholt und auch in den Kabeln ist kein Strom drin, sondern in dem Moment, wenn er genutzt wird, dann erst fließt der Strom und zwar direkt von der Produktion in das Gerät, was gerade angeschaltet wird. Das bedeutet, wenn ganz viele Stromabnehmer da sind, dann muss natürlich viel Strom geliefert werden und wenn wenig abgefordert wird, wenig Strom. Und das ist der Vergleich mit dem Tempomat. Ich fahre mein Auto mit 100 km/h und fahre auf einer ebenen Straße und dann läuft der Wagen so leise vor sich hin. In dem Moment, wenn aber ein leichter Berg kommt, ein Anstieg kommt, dann bedeutet das, um die Geschwindigkeit zu halten, dass der Motor mehr Gas geben muss und mehr Strom, mehr Leistung bringen muss in dem Moment, um die 100 km/h zu halten. Und wenn ich dann eben halt auf der anderen Seite den Berg wieder runterfahre, dann kann es sogar sein, dass es wie im Leerlauf vor sich hinläuft. Diese extrem hohe Flexibilität, die das Stromnetz abfordert bei unterschiedlichen Stromverbrauchsarien, kann man doch nie und nimmer durch Sonne oder durch Wind alleine klären, weil nämlich genau dann, wenn zufällig gerade alle nämlich jetzt Strom brauchen, zufällig kein Wind da ist und auch keine Sonne oder nur das eine von beiden und das Ganze funktioniert vorn und hinten eben nicht. Und hier erkennt man eben halt die Unfähigkeit, die Zusammenhänge zu verstehen und damit kann kein Industriebetrieb überhaupt überleben und muss dann irgendwann einschränken, muss das Land verlassen. Das nennt man dann Deindustrialisierung. Und jetzt frage ich mich, wo sollen denn die ganzen Arbeitsplätze herkommen, wenn der FDP zweite Mann, glaube ich, Dürr oder so heißt er, sich hinstellt und sagt, wir brauchen noch mehr Einwanderer, Qualifizierte aus Syrien oder sonst woher, die dann den Leuten übrigens weggenommen werden, die dann hier die Renten zahlen sollen, wenn wir mittlerweile eine Deindustrialisierung haben und eine komplette Zerstörung der Arbeitskräfte. Also das Ganze ist ein Widerspruch und in sich einfach falsch.
Jens, jetzt schauen wir mal nach Großbritannien, denn dort ist die Energiekrise, die Gas- und Stromkrise derartig heftig, dass, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, mehr und mehr Industriebetriebe, Unternehmen, Fabriken schließen. Und inzwischen, so meldet Daily Mail, wird über eine 3-Tage-Woche in Großbritannien diskutiert, wegen Energiekrise. Knappheit und natürlich der hohen Preise, weil die Unternehmen sich das, wie du auch gesagt hast, nicht mehr leisten können. Also im letzten Monat sind die Energiepreise in Großbritannien um 70% gestiegen. Und die Versorger, heißt es hier in dem Artikel, werden in den Ruin getrieben und es ist in einer ganzen Reihe von Branchen bereits Chaos zu sehen. Experten sagen, dass nicht nur die Rechnungen für Haushaltsenergie in die Höhe schnellen, sondern eben auch die Versorgung mit Lebensmitteln und sogar medizinische Verfahren seien jetzt gefährdet. Und da der Druck Schockwellen jetzt in den Lieferketten verursacht. Also das heißt, auch hier ist die berühmte Dominosteine-Reihe, die sozusagen alles zum Kippen bringt. Ein Berater sagte, die Probleme seien so groß, dass es in den betroffenen Unternehmen in diesem Winter ganz leicht zu einer Drei-Tage-Woche kommen könnte. Der Chef des isländischen, also es ist nicht ein isländischer Supermarkt, sondern der heißt Iceland, und der Mann heißt Richard Walker, der hat heute Morgen gegenüber der BBC gesagt, er sei schockiert darüber, wie sehr das Vereinigte Königreich von den Störungen betroffen sei. Es gehe nicht mehr darum, ob Weihnachten gut wird. Darüber hatten wir ja am Freitag berichtet, dass man also in ganz Großbritannien befürchtet, dass solche Lieferengpässe herrschen werden, dass das Weihnachtsfest kein Weihnachtsfest mehr sein wird, weil die Geschenke nicht ankommen und weil es nicht genug zu essen gibt. Und er sagt, darum geht es schon gar nicht mehr. Es geht vielmehr darum, die Räder überhaupt noch am Laufen und die Lichter am Leuchten zu halten, damit wir Weihnachten tatsächlich erleben können.
Richtig, und da geht es eben halt bis zu Hungersnöten in der westlichen Welt. Und ich bin ja immer gern ein Forscher von Ursache und Wirkung. Und erst gibt es die Ursache und dann die Wirkung. Im Rahmen der momentanen Impfagenda weiß ich das manchmal nicht. Wenn also ein Arzt einem Leichenzug folgt, dann kann es sein, dass die Ursache seiner Wirkung folgt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Was ich damit meine, ist ganz einfach, wann ging denn dieses Theater los? Man hat das Narrativ des Coronavirus Anfang 2020 in die Welt gesetzt, mit kuriosen Strukturen von Gegnern, und diejenigen, die das Virus als gefährlich angesehen haben, war damals eben halt die Verschwörer. Anschließend wurde das umgekehrt, dann kam plötzlich diese Lockdown-Maßnahmen, dann kam plötzlich diese Klimadebatte mit dazu, und diese beiden Narrative waren die Ursache dieses gesamten Irrsinns, den wir jetzt mittlerweile haben. Dazu dann eben halt konnte man solche Sachen wie ein Embargo gegen Russland, zum Beispiel gegen Nord Stream 2 oder auch verschiedene andere Dinge eben halt fahren in dieser Form. Aber es gab ja irgendwann einen Ursachenpunkt, der übrigens noch weiter hochgesehen natürlich dazu diente, von der Finanzkrise abzulenken. Das heißt, wir haben jetzt eine völlige Ablenkung von der eigentlichen Krise, nämlich der Finanzkrise, die 2019 kurz vor der Kernschmelze des Geldsystems stand. Und jetzt fangen die Leute an, darüber zu reden, über Hunger und Hungersnöte und eventuell eben halt Kälte und Frieren im Winter, und das in sogenannten westlichen Industriestaaten. Und in dem Moment ist natürlich das Problem eines digitalen Euros oder sonstige Dinge, um nämlich die gesamten anderen Probleme der Umverteilung der letzten Jahrzehnte, die Fehlstellungen zu verschleiern, die Fehlstellungen, die zu diesem Ultrareichtum geführt haben, dass genau diese Dinge überhaupt nicht mehr zu Wort kommen, weil die Leute mit dem Überleben irgendwann beschäftigt werden. Das scheint das eigentliche Problem zu sein. Und wir weisen immer wieder darauf hin, auch sorgt vor. Beim Essen und Trinken heißt es, irgendwann in die Eigenvorsorge zu kommen. Aber bevor man soweit ist, muss man eine Übergangszeit überbrücken. Wenn dann wirklich der Strom ausfällt, sollte es so sein, dass man mit einem solchen kleinen Notstromaggregat man eine Menge tun kann. Ich werde übrigens nächste Woche ein Interview führen mit einem Mann, der sich mit Individuallösungen auch von Notstromaggregaten beschäftigt in Deutschland. Da werde ich ein Interview machen, was dann über diese kleinen Dinger hinausgeht.
Ja, das ist ein Experte auch für Blackout-Szenarien. Mit dem haben wir neulich mal zusammengesessen, und da ist mir eine Gänsehaut nach dem anderen über den Rücken gelaufen, mit was auch in Deutschland in Wirklichkeit bei den Versorgern schon gerechnet wird. Auch das bitte als wichtige Information aufnehmen. Man geht dort davon aus, dass es Blackouts größerer Art geben wird. Es wird eine Menge Erklärungen darüber geben und dafür geben, warum es dann so weit kommt. Und wir machen nicht umsonst, es ist keine Panik, aber wir versuchen wirklich die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, denn der Winter steht vor der Tür und es kann kalt werden.
Richtig. Und dieser Mann, mit dem ich sprechen werde, ist ein guter Freund und CEO eines deutschen Unternehmens, aber auch hier in Kanada ansässig. Beides. Und ich werde mit Ihnen in Ruhe darüber sprechen, wie man Individuallösungen, also es sind immer wieder Fragen, die dann kommen, muss man dazu sagen, die nicht nur sagen, ich möchte meinen Kühlschrank und meine Heizung zum Überleben, denn dafür sind diese kleinen mobilen Generatoren, wie wir sie immer wieder einstellen, wirklich hervorragend geeignet. Aber es gibt eben halt auch Menschen, die sagen, ich möchte doch eine etwas komfortablere, natürlich auch teurere, aber eben halt individuelle Lösung haben, die dann individuell auch anspringt und so weiter. Und wie macht man das? Vor allem auch, dass die Nachbarn eben nichts davon mitbekommen, dass man so etwas hat und so weiter. Also auch das sind eben halt wichtige Fragen. Da werde ich mich nächste Woche mit beschäftigen, mit dieser Thematik. Also wichtig ist nochmal Ursache und Wirkung. Wir haben jetzt eine Situation, dass die Menschen sich mit den wirklichen Überlebensstrukturen auseinandersetzen müssen. Das wird immer deutlicher. Und wir wollen euch dabei auch immer auf dem Laufenden halten und dann auch sagen, in welche Richtung wir das Ganze einschätzen. Natürlich müsst ihr das selbst entscheiden, wie ihr das seht. Und ihr könnt auch zu anderen Ergebnissen kommen. Aber unsere Ergebnisse, die teilen wir euch gerne immer wieder mit.
Ja, und wir stellen ja auch immer wieder Artikel ein, wie zum Beispiel einen Stromgenerator. Der hat inzwischen 30 Tage Lieferzeit ungefähr. Und das liegt einfach daran, dass auch hier die Lieferketten schwieriger werden. Aber wir haben mit dem Verlag gesprochen, die sind auf dem Weg. Und solange die überhaupt noch angeboten werden, kann man sowas bestellen. Irgendwann wird auch der Tag kommen, da gibt es solche Produkte auch nicht mehr, weil einfach die Ersatzteile oder irgendwelche kleinen Schrauben fehlen.
Naja, oder die Preise werden eben nach oben schießen. Also wir haben jetzt schon so ein paar Hinweise, dass man sagt, die Preise könnten sich auch massiv erhöhen in dem Bereich, weil man eben halt nicht alle Bauteile für ein solches Gerät, das gilt übrigens für alle diese Dinge, tatsächlich dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das führt immer zur Steigerung des Preises.
Wir befinden uns in einer Zeit der Mangelwirtschaft. Wir wandern in eine Mangelwirtschaft hinein. Und wer es immer noch nicht glauben will, der soll doch einfach die Aussagen von Klaus Schwab vom WEF aus letztem Jahr erschienenem Buch The Great Reset durchlesen, wo er all das ankündigt. Und er sagt, das ist alles mit der Mikrobe verbunden und wenn die vorbei ist, dann ist es alles mit dem Klimawandel verbunden. Und deswegen wird es so kommen und so kommt es ja auch. Und ich schaue noch mal weiter nach Großbritannien. Der britische Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng hat inmitten der Forderungen jetzt nach Rettungsmaßnahmen, damit die Briten irgendwie in den Winter und über den Winter rüberkommen könnten, weitere Gespräche mit der Energiewirtschaft geführt, meldet Daily Mail und hat auch eine Erklärung angekündigt, die er abgeben wird. Und hier wird aufgeführt, dass in letzter Zeit in Großbritannien 5 Energieversorger in Konkurs gegangen sind. British Gas hat sich bereit erklärt, 350.000 zusätzliche Haushaltskunden von einem dieser Unternehmen, People's Energy, aufzunehmen bzw. zu übernehmen. Und die Regierung könnte anderen Unternehmen, die ihre Kunden übernehmen, ein Darlehen gewähren oder sogar kleine Anbieter, die kurz vor dem Zusammenbruch stehen, durch die Ernennung eines Sonderverwalters verstaatlichen. Andreas, was heißt denn das dann wieder, wenn dann die kleineren Unternehmen verstaatlicht werden?
Naja, das ist letztendlich das, was sowieso das Ziel sein soll. Man schafft Rahmenbedingungen um alle kleinen Mitbewerber. Das bedeutet also Wettbewerb im Rahmen einer freien oder auch sozialen Marktwirtschaft komplett auszuschließen und immer mehr den großen Industriekonzernen zuzuführen. Das ist das Momentane, das ist die Agenda, die durchgeführt wird. Es soll keine Individualität mehr geben, keine freie Entscheidungsmacht mehr geben, keine Regionalprinzipien, sondern eine zentral gesteuerte Weltregierung, die bis in die kleinsten Annalen des Lebens das Leben führt der Menschen.
Und es hat natürlich hier alles, wie manche Mainstream-Medien noch fast ein bisschen höhnisch titeln, mit dem Brexit zu tun, sondern es zeigt die Problematik auf, vor der ganz Europa jetzt steht. Übrigens auch USA, so ist es nicht. Und hier heißt es, es ist zu befürchten, dass sich andere Unternehmen in Großbritannien trotzdem weigern werden, die Verbraucher zu übernehmen. Zu den weiteren Optionen gehört jetzt, was die Regierung sich so überlegt, um Hilfen anzubieten, gehört also die Einrichtung einer Bad Bank, die die Kontrolle über Unternehmen übernehmen soll, die nicht mehr eigenständig arbeiten können.
Ja, die Bad Bank-Geschichte ist ein beliebtes Spiel. Da wird also quasi ein Institut ins Leben gerufen, die uneinbringliche Forderungen verwaltet Und damit werden die mehr oder weniger rausgemustert aus den noch funktionierenden Restbanken, die es dann aber irgendwann auch nicht mehr geben wird. Und dann werden sie einfach dort eingefroren, zinsfrei gestellt und eben halt als nicht rückzahlbar mehr oder weniger irgendwann vergessen. Also es ist eine solche kriminelle Energie, die dahinter steht. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich Schulden habe beispielsweise, die ich nicht mehr bezahlen kann bei meinen Banken und ich sage jetzt ganz einfach so, jetzt leg die einfach mal an die Seite, ich zahle die eh nicht mehr zurück und dann gehe ich zu einer anderen Bank und lasse mich wieder haftungsfrei erklären und kann dann wieder neu mit meiner Schuldenarie anfangen, dann sagen die natürlich sofort, halt, never, das geht nicht. Da gibt es rote Listen. Ich kann nicht zur Volksbank gehen, wenn ich bei der Sparkasse völlig überschuldet bin und meine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann und die gerade ihre Schulden abschreiben müssen, dann kriege ich bei der Volksbank auch keinen Kredit, weil die untereinander natürlich verbunden sind und können ganz schnell feststellen, dass ich da eben halt zahlungsunfähig bin. Und aus diesem Grunde, aber Staaten machen das ganz einfach. Die machen das einfach.
Ja, und der Vorstandsvorsitzende des britischen Ökostromanbieters Ecotricity, Dale Vince heißt der Mann, der hat gewarnt, dass viele Energieunternehmen es bis Weihnachten nicht mehr schaffen würden. Und er sagte, es müssten Maßnahmen ergriffen werden, um Preisobergrenzen und Steuern auf Energierechnungen abzuschaffen und gleichzeitig erneuerbare Energien auszubauen, als ob es kein Morgen gäbe, wörtlich. Und in der BBC-Sendung Today sagte er, wir haben einen Mangel an Strom und gleichzeitig einen weltweiten Mangel an Gas. Das lässt sich nicht grundlegend beheben, sondern es geht darum, welche Pflaster wir aufkleben können, um über den Winter zu kommen. Und eine Meldung aus Russland, die wir haben übersetzen lassen, die Überschrift lautet, Europa und die Ukraine könnten frieren. Und da heißt es auch, der europäische Gasmarkt hat eine Panikattacke erlitten. Letztes Jahr geschah etwas Ähnliches mit Öl. Nur das schwarze Gold fiel in den negativen Bereich, während das blaue Gold, also das Gas, anstieg. In Europa stieg das Gas kurzzeitig auf bis zu 960 Dollar pro 1000 Kubikmeter. Dies ist ein Novum in der Geschichte der Europäischen Union. Die Gasknappheit in diesem Winter könnte zu einem Energienotstand in Europa und der Ukraine führen. Und dann wird so ein perfektes Sturmszenario aufgeführt. Da will ich jetzt mal nicht komplett durchgehen, weil wir haben noch eine Menge anderer Meldungen. Und das heißt eben hier, sie geben einen Tipp. Was kann Europa tun, damit es nicht zum Schlimmsten kommt? Und da heißt es, um Licht ins Dunkel zu bringen, kann Europa seine Sorgen um das Klima vergessen und den Weg für die volle Auslastung der Kohlekraftwerke freimachen. Dieses Jahr hat bereits eine Renaissance der Kohle stattgefunden, heißt es in diesem russischen Artikel. Es ist durchaus möglich, dass Europa die Kohleverstromung einschränkt und die Gebote für CO2-Emissionszertifikate, die bereits 60 Dollar pro Tonne erreicht haben, einfriert. Dies würde verschiedenen Ländern die Möglichkeiten geben, alle bestehenden Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Europa kann die Gaspreise nicht einfrieren, denn es handelt sich schließlich nicht um eine europäische, sondern um eine internationale Geschichte, Andreas. Und damit sagt dieser Experte hier, FNEB-Experte, ich sage euch gleich noch, was das heißt, sagt er natürlich nichts anderes als das, was dem gesunden Menschenverstand, der Logik entspringt.
Ja, hier wird Ursache und Wirkung beim Namen genannt. Das ist ja auch der Vorteil, wenn es sich um demokratische Strukturen handelt. Aber wir haben eine totalitäre Demokratur, so will ich es mal bezeichnen, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das bedeutet, dass die Regierenden, die sich ihre Ressourcen bei den Medien erbetteln müssen, letztendlich in diesem Zusammenhang unmittelbar verzahnt sind und die Regierungen und die Medien in unmittelbarer Form miteinander arbeiten, weil die wiederum von den Finanzsystemen darüber abhängig sind. Das Einzige, wer dabei letztendlich die Zeche zahlt, ist der normale Verbraucher. Und der Bürger und er latscht dann fröhlich in seine Urne, gibt seine Stimme wieder ab den etablierten Parteien und wundert sich dann, dass es wieder nicht läuft. Das Irre ist, man kann die Menschen hintereinander über Jahrhunderte mit denselben Methoden immer wieder für dumm verkaufen und knechten. Dann kommt eine neue Generation und es funktioniert schon wieder. Und wenn ich mir die jungen Leute ansehe, die völlig planlos mit Fridays for Future oder eben mit Antifa oder mit anderen Organisationen, die auf Gewalt basieren, letztendlich ihre Ideologien durchsetzen. Das heißt also, die Zusammenhänge, die Logik negieren und sich so zurechtbiegen, bis es in ihr Weltbild passt, um es dann mit Gewalt vertreten zu können, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es in diese Welt hinausläuft. Aber unsere Generation, sag ich, die Babyboomer-Generation, die ist noch am Werk. Wir sind immer noch der größte Teil. Und ich wundere mich, dass unsere Generation, die den größten Teil übrigens auch der Wähler ausmacht, dermaßen versagt und mehr oder weniger jetzt nicht Rückgrat zeigt und sagt, nein, ich spiele nicht mehr mit in dieser Form. Ich gehe jetzt wirklich auf die Straße.
Ja, jetzt sind es ja die jungen Leute, die praktisch die Oma und Opa auffordern, dass sie bei den Grünen ihr Kreuzchen setzen. Also so einfach, wie du dir das vorstellst, ist es auch nicht.
Naja, ich habe immer wieder so den Kontakt mit anderen Leuten so aus meiner früheren deutschen Zeit in meiner Altersgruppe. Und die leiden, die sind ja alle kritisch in meinem Umfeld, die leiden sehr stark unter ihren Nachbarn, denen es ja finanziell noch so weit ganz gut geht, deren Rente noch halbwegs reicht, die sich auch irgendwann früher mal ein Häuschen gebaut haben und deren einziges Problem ist eigentlich, was grillen wir denn heute Abend? Und heute Abend gibt es wieder ein Bierchen und dann lassen wir es uns gut gehen. So läuft es auch auf dem Lande ab. Es sind einfach zu viele Menschen zu träge und auf der anderen Seite eben halt die voller Panik Menschen, die jetzt auch mehr oder weniger aufgegeben haben und überhaupt nichts mehr tun wollen. Und unsere Generation, die Babyboomer-Generation, hat noch das Zepter in der Hand und versagt an der Stelle auch. Und dafür schäme ich mich manchmal.
Eine Woche noch. Naja, gut, du gibst ja, was du kannst. Also das kann man ja nicht anders sagen. Also nur ganz kurz, dass ihr es wisst, die FNEB, das ist der russische Fonds der nationalen Energiesicherheit. Und wir hatten hier den Direktor, der das zitiert hatte. Und hier meldet sich aber auch noch jemand anderer, nämlich ein Kritiker. Er ist Experte an der Finanzuniversität der russischen Regierung und des Nationalen Energiesicherheitsfonds. Der Mann heißt Igor Yushkov und er sagt, es handele sich um einen perfekten Sturm, der sowohl in der EU als auch in der Ukraine, die Gas aus Europa im Gegenstromverfahren importiert, einen Notstand auszulösen droht. Also ihr seht, die Warnungen kommen von allen möglichen Seiten und wir hatten es gesagt, also in Großbritannien wird jetzt wegen dieser Gas- und Stromkrise über die Drei-Tage-Woche diskutiert, denn anders schaffen es manche Unternehmen nicht mehr und sagen, also in 3 Tage geht noch, aber 5 Tage geht eben nicht mehr. Und in Großbritannien ist aber nicht nur das Energieproblem riesengroß und sehr bedrohlich, sondern auch die Lieferketten funktionieren nicht mehr. Wir haben auch in den letzten Wochen darüber berichtet, wie sich die Regale in den Lebensmittelmärkten zunehmend und zusehends geleert haben. Und es gibt morgen einen Notfallgipfel mit den Energiechefs, die aber auch über einen Fleischnotstand in Großbritannien beraten wollen. Denn hier bei Daily Mail heißt es in einem anderen Artikel, in nur 2 Wochen wird in Großbritannien das Fleisch ausgehen. Und das Weihnachtsessen ist ebenso bedroht, nicht nur wegen der Gaskrise, sondern eben auch wegen der Lebensmittelkrise. 100.000 Lkw-Fahrer fehlen. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird viele Unternehmen nicht mehr am Laufen halten können, weil eben verschiedene Produkte fehlen und auch nicht aufgefüllt werden können. Andreas, jetzt heißt es zum Beispiel, die Fleischindustrie hat ein Problem wegen fehlendem CO2, also fehlendem Kohlendioxid, das in kohlensäurehaltigen Getränken und Bier, aber auch in der Fleischindustrie zum Beispiel zur Betäubung von Tieren vor der Schlachtung und in Lebensmittelverpackungen, zur Verlängerung der Haltbarkeit und zum Kühlen von Lieferungen verwendet wird.
Ja, hier wird das CO2 gebraucht, aber das Entscheidende ist dabei, solange wir keine ordentliche Energiepolitik haben und wir letztlich mit diesen Methoden des Gut und Böse arbeiten statt richtig und falsch. Das ist ein Unterschied. Gut und Böse ist immer sehr vom ideologischen Standpunkt abhängig. Und die westliche Welt, Russland basht. Russland hat die Energie, die der Westen braucht. Und wenn man die Russen bei der Hand nimmt und sagt, lass uns vernünftig miteinander reden. Ich würde sogar sagen, es tut uns leid, wie wir mit euch umgegangen seid. Lass uns miteinander reden und in Ruhe zu kommen. Stattdessen finden wir eben halt in den Medien mehr oder weniger nur eine Abstrafung des bösen Russen, der als Gegner der NATO gesehen wird durch diesen Vertrag der kollektiven Sicherheit, der sogenannten USTW-Verträge, die ja Russland hat, wo das Gegenstück der NATO mehr oder weniger gesehen wird. Das ist einfach gar nicht wahr. Russland ist der direkte Nachbar von Europa und die Verbindung kommt so oder so. Die Frage ist einfach nur, wie weit soll die Verelendung in Europa laufen, bevor man es einsieht, dass man an seinen Nachbarn nicht drumherum kommt und dass der entfernte Nachbar auf der anderen Seite des Atlantiks weiter weg ist als der, den man sogar zu Fuß besuchen könnte?
Also die Krise in Großbritannien, die hier in allen Facetten dargestellt wird, aber in den englischen Medien, also in den deutschen Medien findet man wenig darüber. Ich glaube, der Fokus hat jetzt gerade mal was veröffentlicht, so ein bisschen zusammenfassend. Aber mir fehlt da die völlige Warnung, was dort auf der Insel abgeht, dass das eben auch die deutsche Wirtschaft oder die französische oder italienische Wirtschaft betreffen wird. Und der britische Verband der Fleischverarbeiter sagt also, dass aufgrund dieses fehlenden CO2s durch die Schließung dieser Düngemittelfirmen, die das herstellen, dass die Industrie nur noch maximal 2 Wochen weitermachen kann. Das hat die Sun berichtet. Der Chef des Verbandes, Nick Allen, sagte wörtlich, alle sind empört, dass diese Düngemittelfabriken ohne Vorwarnung geschlossen werden können und etwas, das für die Lieferkette so wichtig ist, einfach vom Netz genommen wird. Und der Eigentümer eines Unternehmens, also das sind so Food-Gruppen, also Lebensmittelgruppen, Two Sisters und Bernard Matthews, der Mann heißt Ranjit Singh Boparan, der hat gewarnt, dass auch die Versorgung mit Weihnachtstruthähnen gefährdet sei. Das ist ja auch ein kulturelles Essen, traditionelles Essen in Großbritannien. Denn das CO2-Problem ist ein massiver Schlag und bringt uns wörtlich an den Rand des Abgrunds. Und der Online-Lebensmittelhändler Ocado teilte seinen Kunden am Wochenende mit, dass er aufgrund eines landesweiten Mangels an Trockeneis, also festem CO2, nur einen begrenzten Vorrat an Tiefkühlprodukten habe. Auch die Getränkeversorgung, die Bierversorgung, alle Lebensmittel, die in Verpackungen kommen, um sie länger haltbar zu machen, die Lieferketten für gekühlte Produkte, all das ist betroffen. Die CO2-Vorräte werden knapp und die Gefahr besteht, dass Fleisch und andere Produkte aus den Kühlregalen der Supermärkte verschwinden werden in den nächsten 2 Wochen. Noch eine Randbemerkung. Wir haben darüber gesprochen, wie in Deutschland die Schweinebauern am Ende sind durch viel zu niedrige Preise, die jetzt ihre Schweine unter Preis verkaufen müssen. Viele geben auf, viele nehmen sich das Leben, die Suizidrate extrem hoch. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Diese schwere Krise am Schweinemarkt hat auch England jetzt eingeholt mit Preissturz und Rückstau von Zigtausenden, Zehntausenden Schweinen in den Betrieben. Die Tiere werden im Prinzip im Moment einfach getötet und können nicht mehr verkauft werden. Und das alles, während leere Regale im Lebensmittelhandel inzwischen dort an der Tagesordnung sind. Und auch hier spielt der Personalmangel an den Schlachthöfen eine große Rolle. Andreas, ich frage mich langsam, Wir haben vorhin auch eine Meldung eingestellt, dass Traditionsgastronomie in Deutschland große Unternehmen schließen müssen, weil sie kein Personal mehr haben. Wir haben einen Personalmangel in den Schlachthöfen. Wir haben einen Personalmangel, und zwar 100.000-fach in Großbritannien, 80.000 in Deutschland an Lkw-Fahrern. Wir haben einen Personalmangel in Hotel- und Gaststättenbetrieben. Wo um alles in der Welt sind diese Menschen?
Tja, offenbar bekommen sie dann irgendwelche sozialen Leistungen und sagen, ich mache das einfach nicht mehr mit. Und oder sind vielleicht auch alle krank, weil sie geimpft wurden. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein. Also ich muss ehrlich sagen, bei einem Schlachthof würde ich also auch nicht arbeiten wollen. Das würde ich emotional nicht durchstehen. Aber als Lkw-Fahrer wird es natürlich gehen und eben halt in anderen Bereichen des Berufes auch. Aber ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass die Menschen auch psychisch krank werden, immer mehr. Und ich habe auch hier das Gefühl, eine Verbindung zu erkennen, gerade weil nach dieser Einführung dieser ziemlich harten Impfarie, dass viele Menschen sich auch emotional sehr stark verändert haben. Also Persönlichkeitsveränderungen ich hier wahrnehme, die mir große Sorgen machen, die ich nicht beweisen kann und die ich auch gar nicht beweisen will, um Himmels Willen. Ich hoffe, dass ich mich da täusche, aber ich habe das Gefühl, dass diese Impfung weit härtere Wirkungen hat, manchmal, als man es hier zugeben will.
Ja, wir haben neulich mit jemandem gesprochen aus unserer alten Heimat, der eben auch sagte, dass er mit Menschen zusammenarbeitet, die nach Impfungen nicht nur so Persönlichkeitsveränderungen hätten, sondern selber, also einer zumindest, davon war die Rede, von sich ganz klar behauptet, der hat früher zu Depressionen geneigt, du kennst ihn auch, wir kennen ihn auch, und der sagt, ganz glücklich eigentlich. Ich habe gar keine Emotionen mehr. Also ich kann auch nicht mehr in ein tiefes Loch fallen, aber ich kann mich auch eigentlich über gar nichts mehr freuen. Ich bin einfach so monoton vor mich hin.
Ja, und wenn man diese Schwankungen nicht mehr hat oder eben diese Schwankungen innerhalb einer gesunden Bandbreite, so ist es richtig, eben nicht mehr spüren kann, dass man mal schlechter drauf ist und auch besser drauf ist. Natürlich nicht hin zur manischen Depression, wo man himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt ist, sondern im Rahmen einer gesunden Bandbreite, dann ändert sich das Leben natürlich auch. Wenn es nämlich eine monotone Dauerstimmung ist, dann wird auch eine gute Stimmung irgendwann automatisch zur schlechten Stimmung. Also ich sehe da schon gewaltige Veränderungen. Aber diejenigen, nochmal, die durchhalten und sagen, ich nicht, weil sie es nicht wollen, die haben die beste Chance.
Andreas, in einer anderen Meldung, ganz kurz noch, uiuiui, wir haben schon 90 Minuten. Hey, dann werden wir das doch, nee, dann nehmen wir das Thema in die andere Sendung hinein am Mittwoch. Denn das ging ja heute rasend schnell. Ja, ihr Lieben, ihr seht, wir versuchen euch die Zusammenhänge der jetzt sich entwickelnden Krisen aufzuzeigen und bitten euch, bleibt einfach wach, bleibt in eurer Kraft, kommt heute Abend zum Abendgebet dazu und lasst uns diese Krise durchschreiten mit erhobenem Haupt. Und wer vorsorgen kann, der soll vorsorgen. Kauft euch bitte auch Nudeln, Hartweizennudeln, denn auch die Weizenernte sieht ganz schlecht aus. Die italienischen Pastahersteller, wir haben schon drüber gesprochen, aber ich möchte es nochmal wiederholen, warnen und sagen, es wird weniger Nudeln geben. Und das heißt natürlich, dass sie auch wieder erheblich teurer werden. Also solange es geht, kauft die Dinge ein, nicht in Panikkäufen, sondern gemäßigt immer mal ein, zwei Pakete von diesem und davon. Denn auch die Einkaufsformen werden sich in sehr absehbarer Zeit verändern. Darüber übermorgen am Mittwoch mehr. Bleibt gerade, bleibt im Vertrauen und wir sehen und hören uns. Sehen uns?
Wir sehen uns, nein, wir hören uns. Sehen im Video.
Wir beide sehen uns.
Wir beide sehen uns mit Sicherheit, genau. Aber jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee, da sehen wir uns nämlich wieder und zwar auf dem Balkon und genießen die Sonne jetzt einen Augenblick.
Bis später.
Alles Liebe.